Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 18. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wie zufrieden seid ihr eigentlich mit euch selbst? Laut einer Studie ist weniger als jeder zweite Deutsche mit dem eigenen Körper bzw. Aussehen zufrieden. Jeder achte ist sogar richtig unzufrieden. Mehr als die Hälfte der Männer sind mit ihrem Körper bzw. Aussehen zufrieden. Bei den Frauen sind es etwa nur 4 von 10. Besonders bei jungen Menschen sind sogenannte Schönheitsoperationen zunehmend beliebt. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2023 sind 42% der zwischen 25- und 34-Jährigen grundsätzlich offen gegenüber Schönheitseingriffen. Etwa 17% haben sich schon einmal einem solchen Eingriff unterzogen. Aber woher kommt das? Warum sind wir unzufrieden mit unserem Aussehen, anstatt einfach glücklich darüber zu sein, dass es uns gut geht und wir gesund sind?
Must-Read der Woche.
Ich möchte euch dazu ein Buch empfehlen. Solve for Happy von Mo Goddard. Ein Buch über das Glücklichsein und wie man glücklicher wird. Das Buch von Mo Goddard, dem ehemaligen Chief Business Officer von Google X, wurde 2017 von ihm veröffentlicht. Es basiert auf Goddards persönlicher Suche nach Glück und seiner Erfahrung mit dem Verlust seines Sohnes. Es präsentiert eine praktische Herangehensweise an das Glücklichsein, die auf wissenschaftlichen Prinzipien basiert, insbesondere auf der Idee, dass Glück eine Funktion ist, die gelöst werden kann, ähnlich wie eine mathematische Gleichung. Mo Goddard erklärt seine Ansichten über das Glücklichsein und präsentiert außerdem das Algorithm for Happiness, das aus 6 Schritten besteht. Ich denke, ich spoilere nicht zu viel, wenn ich darauf kurz eingehe. Die 6 Schritte sind die folgenden. Perspektive. Deine Sichtweise auf die Welt verändern. Dankbarkeit. Dankbarkeit praktizieren, um das Gute in deinem Leben zu erkennen. Akzeptanz. Akzeptiere, was du nicht verändern kannst. Selbstverantwortung. Die Verantwortung für dein Glück übernehmen. Zweck. Einen Sinn in deinem Leben finden. Freiheit. Dich von Angst und Zwängen befreien. Das Buch kombiniert persönliche Anekdoten mit wissenschaftlichen Erkenntnissen aus verschiedenen Bereichen wie Psychologie, Neurowissenschaften und Philosophie, um eine ganzheitliche Perspektive auf das Glücklichsein zu vermitteln. Mein Must-Read der Woche. Unsere moderne Gesellschaft ist heute geprägt von einem unerbittlichen Druck, bestimmten Schönheitsstandards zu entsprechen. Dadurch leiden viele Menschen unter einem Gefühl der Unzulänglichkeit oder Unzufriedenheit mit ihrem Aussehen. Diese Unzufriedenheit kann aus verschiedenen Quellen stammen, sei es durch soziale Medien, Werbung oder persönliche Vergleiche mit vermeintlich perfekten Bildern. Für manche Menschen wird die Unzufriedenheit mit dem Aussehen so belastend, dass sie sich für plastische Chirurgie entscheiden. Plastische Chirurgie bietet die Möglichkeit, das Aussehen zu verändern und den eigenen Schönheitsidealen näher zu kommen. Von der Korrektur der Nasenformen über die Straffung der Haut bis hin zur Vergrößerung oder Verkleinerung bestimmter Körperpartien. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Im Jahr 2022 wurden weltweit zusammengenommen mehr als 33 Millionen chirurgische und nicht-chirurgische Schönheitsoperationen durchgeführt. Deutschland ist weit vorne dabei. Mit knapp 500.000 Schönheitsoperationen gehören wir zu den Ländern mit den meisten ästhetisch-plastischen Eingriffen weltweit. Und damit sind wir beim heutigen Thema.
Talk der Woche.
Meine Expertin in dieser Woche ist Dr. Juliane Bodo. Sie ist eine angesehene Fachärztin für ästhetische und plastische Chirurgie in Berlin. Als Ärztin unterscheidet sie sich von vielen Kollegen durch ihren Fokus auf medizinische Probleme, die das Aussehen beeinträchtigen können, anstatt sich auf oberflächliche Schönheitseingriffe zu konzentrieren. Sie betont die Wichtigkeit, sich ausreichend Zeit für die Anliegen der Patienten zu nehmen und bietet eine Vielzahl von chirurgischen und nicht-invasiven Behandlungen an, von Brustvergrößerungen bis hin zu Faltenreduktionen. Als eine der wenigen Frauen in ihrem Fachgebiet ist sie stolz auf ihren Beitrag zur plastischen Chirurgie und spielt eine aktive Rolle in verschiedenen medizinischen Organisationen und Verbänden. Warum sie kein Beauty-Doc ist, welche Operation die häufigste ist, die sie durchführt und welche Gefahren mit plastischen chirurgischen Eingriffen verbunden sind, das hat sie mir ausführlich erzählt. Juliane, vielen Dank, dass du hier bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Du sagst über dich selbst, ich bin kein Beauty-Doc, wie sie in zahlreichen Medien zu sehen sind. Du betreibst auch keine Schönheitschirurgie, sondern bist Fachärztin für ästhetische und plastische Chirurgie. Wo liegt für dich da der Unterschied und warum ist es wichtig?
Es ist einfach wichtig, finde ich, weil es einfach eine sehr lange explizite Ausbildung ist. Also ein Facharzt für plastische Chirurgie beinhaltet halt 6 Jahre erstmal eine Facharztausbildung in der plastischen und rekonstruktiven Chirurgie. Wenn man sich dann in der Ästhetik spezialisiert, dann kommen meistens nochmal so ein paar Jahre dazu, bis man da genug Erfahrung hat. Also es ist eben ein relativ langer Weg und es gibt eben immer mehr Ärzte, die eine ganz andere Fachrichtung oder gar keine Facharztausbildung mehr haben und sich hinstellen und eben sagen, auch ein bisschen spritzen kann ich auch. Und man kann natürlich Wochenendkurse machen und sich fortbilden. Aber die fundierte Ausbildung ist natürlich schon bei ganz vielen Dingen wichtig. Und bei Operationen sowieso, aber auch beim Spritzen ist es schon sicherlich wichtig, dass man irgendwie eine Facharztausbildung hat oder zumindest eine medizinische, ordentliche Ausbildung und nicht nur das Studium.
Ja, das stimmt. Also rein theoretisch könnte ich auch Schönheitschirurgie betreiben. Auf jeden Fall. Ich tue es auf keinen Fall. Ich finde es auch befremdlich, dass es theoretisch machbar ist.
Es ist eben nicht richtig geschützt. Also der Begriff Schönheitschirurg ist ja kein geschützter Begriff. Also der Facharzt für plastische Chirurgie ist es halt. Ja. Aber theoretisch kann sich jeder Schönheitschirurg nennen und das ist ein bisschen gefährlich ab und zu.
Ja. Es werden, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten beschreiben soll, also schönheitschirurgische Eingriffe, sage ich es trotzdem mal, oder plastische Eingriffe werden ja relativ häufig durchgeführt. Mhm. Ich glaube, bis fast 500.000 Mal pro Jahr in Deutschland. Ja. Was sind da die gängigsten Eingriffe?
Also das allergängigste oder die 3 gängigsten Operationen sind eigentlich immer einmal die Lidstraffung, weil das eben auch wirklich viele betrifft und gar nicht unbedingt nur was mit der reinen Ästhetik zu tun hat, sondern oft eben auch einfach dann stört oder eben eine Gesichtsfeldeinschränkung machen kann. Das andere ist die Fettabsaugung, die weiterhin ganz oben ist. Und Brustvergrößerung ist auch weiterhin sehr groß, wobei jetzt im letzten Jahr die Zahlen da, glaube ich, erstmalig sogar wieder so ein bisschen stagniert sind.
Ah. Siehst du immer mehr Männer?
Männer sieht man auch immer mehr, die werden scheinbar auch immer eitler. Und ja, bei Männern ist ganz viel Fettabsaugung natürlich ein Thema. Ja. Und was wir auch sehr viel machen, ist eben die Gynäkomastie, also so der weibliche Brustansatz bei Männern. Das kann man eben auch durch eine Fettabsaugung eigentlich in der Regel sehr gut behandeln. Und auch im Gesicht wird bei Männern immer mehr behandelt. Also auch Botox, Filler nimmt auf jeden Fall zu. Noch nicht so viele wie Frauen, auf jeden Fall sind die Frauen noch deutlich in der Überzahl, aber es wird mehr.
Wie läuft so eine Fettabsaugung genau ab? Ich frage für einen Freund.
Die Fettabsaugung ist eigentlich jetzt gar nicht so ein dramatischer Eingriff. Also es ist natürlich eine Operation und mit Risiken, aber es ist ja alles oberflächlich. Hm. Und je nachdem, wo man das Fett abgesaugt haben muss,
Bauch.
Wie man das... Der Freund.
Der Freund, genau.
Das wird eben vorher angezeichnet, wie man das auch so aus dem Fernseher oder wo man es sonst mal gesehen hat, vielleicht kennt. Dass man eben den Bereich markiert, weil wenn man dann liegt auf dem OP-Tisch, ist es natürlich ein bisschen anders. Und beim Fettabsaugen muss man immer erstmal eine sogenannte Tumeszenzlösung einspritzen. Also sprich, das ist eigentlich hauptsächlich Wasser, also Kochsalz, Betäubungsmittel, Adrenalin, damit die Gefäße sich zusammenziehen. Aber wenn man einfach mit einer Kanüle in das Fett reinstochern würde, wird es natürlich fürchterlich bluten und Dellen und blaue Flecken geben. Und deswegen wird es erst aufgespritzt, damit das alles so ein bisschen aufgelockert wird. Und dann macht man halt nur so einen kleinen Pieks in die Haut oder meistens braucht man schon so 2, 3 Piekser und geht mit einer Kanüle ein und saugt es ab. Und dann gibt es verschiedene Verfahren. Es gibt theoretisch die klassische Absaugung, dass man es einfach nur raussaugt. Moderner ist es halt entweder mit Vibration oder mit Wasserstrahl oder mit Ultraschall assistiert eben zu operieren, wo dann eben nicht nur gesaugt wird, sondern gleichzeitig eben mit irgendeiner Energie noch, dass entweder Gewebe aufgelockert wird oder die Hautstraffung optimiert wird.
Und wie sieht die Nachsorge aus? Also ist das ein ambulanter Eingriff mittlerweile? Oder?
Ja, man kann das eigentlich gut ambulant machen. Also hinterher geht es einem eigentlich recht gut. Das ist eher wie so ein Muskelkater und blaue Flecken. Das kommt natürlich immer zum einen auf den Patient an, zum anderen auch, wie viel man absaugt. Je mehr man saugt, desto mehr kann man es vielleicht auch spüren hinterher. Mhm. Aber man kann eigentlich hinterher rumlaufen, man kann sich bewegen, nur man muss halt dieses schicke Mieder tragen. Mhm. Weil wenn man das Fett wegsaugt, ist ja die Haut eigentlich noch genauso da wie vorher und die muss schrumpfen und dafür braucht man gleichmäßigen Druck. Und insofern muss man Kompressionswäsche tragen. Das ist dann entweder wie so eine Legging oder wie so ein Buddy, also ein bisschen Druck auf die Stelle geben.
Wie lange muss man das tragen?
In der Regel 6 Wochen.
Okay, überschaubarer Zeitraum.
Ja, das ist auch nicht unbedingt sichtbar, aber es ist natürlich deswegen meistens im Hochsommer nicht ganz so beliebt, sondern die kälteren Jahreszeiten sind besser.
Wie hat sich denn die plastische Chirurgie entwickelt? Also gibt es jetzt neue Verfahren, die es vor 5 Jahren oder 10 Jahren nicht gab? Und welche weiteren Entwicklungen siehst du?
Ich glaube, der Trend geht schon auch immer mehr dahin, so schonend wie möglich und so minimalinvasiv wie möglich. Deswegen und durch die ganzen Techniken, auch mit dem Unterspritzen, durch die apparativen Sachen wie Laser, Radiofrequenz, Ultraschallgeräte, das wird eben auch immer immer effektiver. Es ersetzt sicherlich noch keine Operation. Oder wenn man jetzt auch an Facelift denkt, wenn eben da wirklich sehr viel Haut hängt, dann muss man es eben auch weiterhin mit dem Facelift straffen. Aber es gibt heutzutage schon immer mehr Möglichkeiten, eben auch von außen oder mit ganz kleinen Schnitten oder mit einer Sonde auch die Haut zu straffen. Und das ist sicherlich so ein Trend. Deswegen auch beim Fettabsaugen gibt es heutzutage eben auch Laser oder auch da Radiofrequenz oder Maschinen, mit denen man dann eben zusätzlich zum Fettabsaugen noch reingeht, um so eine optimale Hautschrumpfung hinzubekommen, dass man eben oft dann Straffungsoperationen vermeiden kann.
Und ich habe von so einer Kältetherapie mal gelesen. Bringt das was?
Ja, das gibt's eigentlich schon lange. Das gibt schon eine, ja. Und das bringt schon auch was. Also durch Kälte kann man eben Zellen quasi oder speziell Fettzellen eben zerstören, durch die Kälte zerfallen die, das Fett wird dann abgebaut. Und das ist halt immer ein kleiner Schritt. Also man kann jetzt nicht riesengroße Mengen wegkriegen. Es ist halt immer begrenzt, was man so in einer Sitzung machen kann. Und man kann das natürlich immer wiederholen. Und wenn jemand auch gar keine Operationen möchte und das kleine Areale sind, ist das eigentlich eine ganz gute Variante. Aber es ist halt auch nicht bei jedem ganz gleich. Bei einigen wirkt das sehr gut, bei anderen passiert vielleicht nicht so viel. Das heißt, es ist nie so ganz vorhersehbar.
Jetzt sind es ja Eingriffe und jeder Eingriff bringt ja ein Risiko mit sich. Was sind so die üblichen Risiken bei kosmetischen Eingriffen?
Eigentlich sind die erstmal so wie bei allen Operationen. Das Hauptrisiko direkt nach Operation ist immer erstmal das, was bluten kann, dass man eine Nachblutung hat. Deswegen ist ganz wichtig, in der OP natürlich zu gucken, dass alle Gefäße verödet werden. Und da sind wir auch immer ganz pingelig. Auch da gibt's heutzutage aber auch Medikamente, die man noch geben kann, die die Blutgerinnung ein bisschen anregen. Insofern ist das eigentlich ein recht seltenes Risiko, wenn man das alles richtig macht. Das andere Risiko ist auch wie bei allen Operationen eben Entzündung und Wundheilungsstörung. Und das gibt's auch. Das ist natürlich immer auch ein bisschen von der Lebensführung. Man muss sich eben ruhig halten nach den Operationen, keinen Sport machen, am besten auch nicht rauchen und sich gesund ernähren. Und natürlich steril arbeiten, das ist natürlich das A und O.
Es gab ja vor einigen Jahren einen Skandal von einem, ich glaube es war ein französischer Brustimplantatehersteller. Hat das Auswirkungen gehabt auf die Anzahl der Frauen, die sich ihre Brüste haben operieren lassen? Sind die runtergegangen oder?
Runtergegangen nicht, aber das waren diese PIP-Implantate, wie die Firma hieß. Und genau, da wurde eben einfach so ein billiges, weiß nicht, Baumarkt-Silikon, sagen wir mal.
Industrie-Silikon, genau.
Genau, verarbeitet. Und ja, das hat schon, wir haben bei vielen, glaube ich, so für ein bisschen so Sorgen, oder hat Sorgen bereitet, dass viele auch angerufen haben. Also ich habe diese Implantate nie benutzt. Das war jetzt, weiß nicht, vielleicht wusste man es auch nicht besser, aber es waren immer schon so ein bisschen billig, was immer ein bisschen auffällig war, sag ich mal. Aber es gab dann viele Patienten, die ich auch operiert hatte, die dann anriefen und gefragt haben, was habe ich denn eigentlich für Implantate, und da eben schon mehr drauf achteten. Und es gibt auch ein paar andere sehr gute französische Firmen, und das war dann eine Zeit lang irgendwie, dass Patienten immer sagten, oh nein, bloß keine französischen Implantate. genau, aber es hat jetzt die Zahl der Brustvergrößerungen, glaube ich, so insgesamt oder auch in Europa nicht runtergemacht, sondern es ging eigentlich trotzdem weiter nach oben, die Zahl.
Ich habe es in unserem Vorgespräch schon gefragt, was ist der Brazilian Butt Lift? Ich habe mich immer gefragt, was ist das?
Das ist eine Po-Vergrößerung mit Eigenfett. Also da saugt man Fett ab und dann wird das eben aufbereitet und dann wieder ins Gesäß quasi eingespritzt, um den Po zu vergrößern. Ich glaube, viele denken immer gleich an Kim Kardashian, wenn sie das hören. Die hat sicherlich irgendwie entweder sehr viel Eigenfett dort reinbekommen oder vielleicht auch zusätzlich Implantate. Aber es ist eben so ein Verfahren, was eigentlich so in Brasilien mal eine Zeit lang irgendwo, als es losging, sehr gehypt war, weil die natürlich auch viel mehr im Bikini rumlaufen und da das irgendwie wirklich sehr, sehr, sehr oft gemacht wurde. Und deswegen, daher hat es den Namen. Inzwischen ist es aber auch in anderen Ländern oder auch in Deutschland sehr, sehr beliebt.
Siehst du denn eine Tendenz, dass immer jüngere Patienten oder Menschen, ich weiß nicht, ob man sie Patienten nennt, außer es gibt natürlich eine medizinische Indikation dafür, zu dir kommen, aufgrund von sozialem Druck, soziale Medien, die durch entsprechende Beauty-Filter die Menschen auf den Bildern schön aussehen lassen, die dann im wirklichen Leben auch so aussehen wollen?
Ja, das gibt schon immer mehr. Und das ist leider auch so ein bisschen so das Negative an Instagram oder den ganzen Social-Media-Sachen, dass natürlich vielen jungen Mädchen speziell so ein bisschen vorgegaukelt wird, zum einen, wie man aussehen soll, zum anderen aber auch, dass eben Schönheitsoperationen ja so ein bisschen wie so ein Friseurbesuch sind. Also viele kommen und haben dann die Vorstellung, wir machen da kurz was und dann ist eben auf einmal alles anders und am besten das Leben auch noch anders. Und das funktioniert natürlich nicht. Und es gibt auch viele, die wirklich mit ganz vielen Fotos kommen und sagen, so hätten sie es gern. Und man kann natürlich viel machen, aber alles ist natürlich auch weiterhin nicht möglich. Und insofern muss man dann schon immer realistisch aufklären und gucken und auch teilweise sagen, das macht keinen Sinn. Und gerade bei den jungen Mädchen, meistens sind es dann eben auch eher solche Sachen wie Filler oder Unterspritzungen vielleicht. Aber wenn jetzt eine 18-Jährige kommt und eine Operation will, weil sie meint, irgendwas hängt, dann muss man die natürlich auch nach Hause schicken.
Sehr gut. Ich überlege gerade, bei Männern mit meiner Frisur, also mit ohne Haar, sind Haartransplantationen auch Eingriffe, die plastische Chirurgen machen oder wer macht das?
Ja, in Deutschland machen es plastische Chirurgen auf jeden Fall. Es gibt in Deutschland schon auch einige sehr gute, aber der Großteil der Patienten fährt meistens immer noch in die Türkei oder in andere Länder dafür, weil da ist es immer noch mehr gang und gäbe. Und also ich mache es selbst nicht. Früher in der Klinik, mein damaliger Oberarzt hat es gemacht und das war eine fürchterliche Viecherei, weil man ja wirklich Haar für Haar einsetzt und dann flutscht eins wieder raus. Und da habe ich irgendwie entschlossen, das ist was, was ich glaube ich nie machen möchte.
Das kann ich nachvollziehen. Welche Rolle spielen präoperative Vorbereitungen? Also wie kann sich denn der Patient selber am besten vorbereiten für einen Eingriff und spielt die Vorbereitung eine große Rolle?
In der Vorbereitung ist natürlich erstmal irgendwie auch die Aufklärung über den ganzen Eingriff, dass der Patient sich klar macht, was es ist. Also es gibt natürlich auch kleine Sachen, die nicht wehtun und wo man nicht sich groß einschränken muss. Aber es gibt eben auch OPs wie Brustimplantate, wo man natürlich dann erstmal keinen Sport und keine Sonne und solche Dinge nicht machen darf. Und das muss man natürlich wissen. Und insofern ist das erstmal wichtig. Ansonsten arbeiten wir eben auch viel mit Infusionstherapien oder eben auch, wenn ich auch beim Fettabsaugen, Ernährungsberatung vorher, hinterher. Das gehört eben schon alles dazu und man kann eben auch mit Nahrungsergänzungsmitteln natürlich den Heilungsverlauf verbessern, die Wundheilung verbessern und da sind wir unterstützend immer dabei oder bieten auch postoperativ eben spezielle Infusionstherapien an, um die Wundheilung zu verbessern.
Spielt Vitamin D eine Rolle?
Vitamin D ist auch ganz wichtig, ja. Es ist ja auch, dass das bei sehr vielen eben wirklich unterversorgt ist und ich hatte auch schon, also ich bin eben auch in der German Society of Anti-Aging Medizin und kenne mich eben auch mit dem Longevity ist ein großes Thema. Ich weiß, da hatten sie auch schon Podcast zu. Da gibt es eben sehr viele neue Entwicklungen oder neue Erkenntnisse, was eben wirklich alles so zusammenspielt. Und insofern muss man schon immer auch alles so ein bisschen ganzheitlich sehen. Und insofern gibt es da schon immer sowohl vorher als auch eben nachher schon einiges, was man auch als Patient machen kann, um den Heilungsverlauf zu optimieren.
Was gibt es denn für neue Technologien, die vielleicht in den nächsten Jahren auf den Markt kommen sollen? Also ich stelle mir das vor wie eine Maske, die dann vielleicht über Laser oder andere lichtgesteuerte Dioden mich verjüngen lassen. Gibt es sowas?
Ja, tatsächlich gibt es immer wieder solche Sachen und ich bin sehr viel auf Kongressen oder internationalen Kongressen und das ist immer teilweise wirklich, dass man denkt so, wow, jetzt ist die Zukunft angekommen. Also es gibt auch eine Firma, die eben, es ist kein wirkliches Laserlicht, es ist eher so ein spezielles energetisches Licht, was eben auch das Fett verbrennen soll, wo man wirklich nur auf der Liege liegt und diese Lichtkugel um einen herum fährt und das dann eben das Fett reduzieren soll oder es wohl auch tut nach Studien. Wenn man sieht, muss man natürlich immer ein bisschen skeptisch sein, ob es dann wirklich so viel bringt, wie es vielleicht die Firma verspricht. Und auch im Gesicht gibt's das. Ich war gerade in Costa Rica letzte Woche auf Einladung von einer Implantatfirma, die dort Implantate produzieren, die eben auch dabei sind, dass man so ein kleines Implantat quasi wie so einspritzt in die Brust in lokaler Betäubung. Also auch da gibt es viele Entwicklungen. Generell ist, glaube ich, der Trend auch gerade so ein bisschen zurück, immer eher wieder zum Natürlichen, dass man eben diese ganz großen, ganz künstlichen Sachen gar nicht mehr so will. Aber ich glaube, da wird noch sehr viel kommen.
Wie ist es mit Kochsalzimplantaten?
Kochsalzimplantate gibt's theoretisch immer noch, die sind aber deutlich fester und eigentlich fast immer, dass sie über kurz oder lang kaputt gehen. Was nicht schlimm ist, weil sich dann einfach das Wasser im Körper verteilt und abgebaut wird, aber dann muss man natürlich die Hülle entfernen und eben trotzdem operieren. Und in Amerika war eigentlich bis vor 10 Jahren oder bis vor 14 Jahren Silikon weiterhin so ein bisschen umstritten, weil immer so ein bisschen im Raume stand, ist es doch irgendwo schädlich oder macht's irgendwas. Deswegen, da wurden sehr lange noch Kochsalzimplantate benutzt und da ist es eigentlich wirklich erst in den letzten Jahren so, dass so gängigerweise wieder Silikon eingesetzt wird. Aber Silikon ist eigentlich weiterhin so das, was am natürlichsten sich anfühlt und auch von der Haltbarkeit eigentlich am besten ist.
Und dass es krebserregend sein soll, hat sich nicht bestätigt?
krebserregend ist es nicht. Es gibt halt dieses sogenannte Breast Implant Associated ALCL. Das ist eine Lymphomform, also Lymphknotenkrebs, wo es immer im Raume stand, ob es eben durch Implantate ausgelöst wird. Und das ist schon so nach Studien, dass das sicherlich so ist. Mhm. Es ist jetzt nicht wirklich das Brustimplantat, sondern mehr oder weniger diese Fremdkörperreaktion, die entsteht. Und es war eben eigentlich fast ausschließlich eben bei diesen wirklich sehr rauen, makrotexturierten Implantaten, wie man sie nannte. Und es fing so 2015 an, dass erstmalig dieser Verdacht aufkam. Und inzwischen, gerade in Amerika, gab es dann schon wirklich sehr viele Fälle, weil da einfach auch zahlenmäßig die meisten Implantate eingesetzt wurden. Und inzwischen sind diese rauen Implantate eben auch vom Markt genommen worden, oder in Deutschland zumindest, in anderen Ländern noch nicht. Und wir nehmen eben wirklich ausschließlich diese nanotexturierten oder glatten Implantate. Und da gibt es bisher auch noch keine Fälle, wo das aufgetreten ist. Aber Brustkrebs in dem Sinne löst es nicht aus. Das war nur dieses...
Das ist schon mal sehr gut.
Ja.
Also für alle Implantatträgerinnen. Wir haben über die Fremdkörperreaktion gesprochen. Und da fällt mir auch die Kapselfibrose ein. Was können Frauen machen, wenn bei denen eine Kapselfibrose diagnostiziert wurde? Ist das was Schlimmes? Muss man da sofort aktiv werden?
Nee, was Schlimmes ist es nicht. Also diese Kapselbildung an sich, eben genau, weil es ein Fremdkörper ist, was du gerade schon gesagt hast, bildet sich immer so eine Kapsel, dass der Körper es einfach abkapselt. Das heißt, das ist erstmal eigentlich was ganz Natürliches und Normales, und dadurch wächst es auch ein. Es gibt eben teilweise so eine überschießende Kapselbildung, was dann zu dieser Fibrose, also Verhärtung, führt. Und das ist nicht schlimm, das ist auch nicht gefährlich. Wenn das so ein bisschen härter ist, ist es vielleicht auch gar nicht unbedingt was die Patienten stört. Aber es kann natürlich dann, wenn es dann wirklich härter wird oder auch vom Tasten her vielleicht unangenehmer wird oder auch schmerzhaft wird, dann müsste man es halt operieren. Und das ist vielleicht nicht gefährlich, aber man sollte es dann eben auch austauschen, dass man die ganze Kapsel mit Implantat entfernt. Und je nachdem, man kann natürlich dann wieder ein neues Implantat einsetzen. Muss ein bisschen gucken, was die Ursache ist, ob es vielleicht mal eine Entzündung irgendwie ursprünglich war oder die Oberfläche des Implantats vielleicht nicht mehr so zeitgemäß ist und dementsprechend vielleicht einfach ein anderes Implantat reinmachen. Und es gibt auch Frauen, die dann sagen, ich will gar keins mehr, oder man macht es mit Eigenfett oder macht eben was anderes. Aber generell kann man auch wieder ein Implantat einsetzen.
Gibt es eine gewisse Haltbarkeit für die Implantate? Also muss man die alle 10 Jahre austauschen oder so?
Eigentlich nicht mehr. Also früher hat man gesagt, man sollte die alle so 10, 15 Jahre austauschen. Bei den neuen Implantaten sagt man eigentlich, wenn alles okay ist und keinerlei Probleme da sind, muss man sie nicht austauschen, weil jede OP eben birgt eben wieder ein Risiko. Und die Hersteller geben eigentlich bei fast allen Implantatfirmen immer so eine 10-Jahres-Garantie. Also das heißt, in den ersten 10 Jahren wird die immer neue Implantate quasi auf Garantie bekommen. Aber diese Garantie gilt halt nur 10 Jahre.
Kurzer Themenwechsel. Die plastische Chirurgie ist ja nicht nur Schönheitschirurgie, sondern auch eine rekonstruktive Chirurgie. Also sprich, bei Brustkrebspatientinnen wird ja häufig die Brust auch rekonstruiert. Es gibt auch immer Verbrennungspatienten, die entsprechend rekonstruktiv betreut werden müssen. Was siehst du da am häufigsten?
Also in der Ausbildung, in der Facharztausbildung, ist eben genau die Verbrennung, auch mit so schwerstverbrannten Intensivstationen und sowas, gehört eben zur Ausbildung dazu. Insofern habe ich das früher ganz viel und damals in Köln-Meerheim auch sehr, sehr intensiv die Intensivstation betreut und Verbrennungspatienten betreut. Heutzutage ist das eigentlich nicht mehr so mein Metier, weil ich bin schon ein bisschen auf die ästhetische Chirurgie mehr oder weniger doch spezialisiert haben. Aber das ist sicherlich weiter ein großes Thema. Und hier in Berlin gibt es ja in Marzahn oder im OKB unten eine der größten Verbrennungsstationen oder die größte Deutschlands auf jeden Fall. Und das ist schon ein sehr spezieller Bereich. Und ich fand es damals hochinteressant. Das ist natürlich irgendwie auch immer mit schrecklichen Schicksalen verbunden. Insofern bin ich immer ganz froh, dass ich jetzt da nicht mehr so viel mit zu tun habe. Und in der rekonstruktiven Chirurgie, klar, in der Brustchirurgie, also Brustkrebspatienten, haben wir auch viele, die eben dann zur Rekonstruktion kommen. Es ist in Deutschland so, dass wenn man über die gesetzlichen Krankenkassen versichert ist, dass man eben in ein Brustzentrum auch geht oder gehen muss, damit es bezahlt wird. Bei den Privatpatienten ist es eben egal. Insofern ist jetzt so diese Primärversorgung von Krebspatienten auch sicherlich immer in der Onkologie oder im Brustzentrum besser aufgehoben. Aber in der Rekonstruktion machen wir da auch sehr viel, ja.
Es ist in den letzten Jahren, also für mich zumindest wahrnehmbar, ein neuer Trend aufgekommen, und zwar kosmetische Chirurgie an den Genitalien. Wie häufig ist das?
Also ehrlich gesagt ist bei uns, oder ich mache sehr viel Schamlippenverkleinerung. Also genau. Das ist tatsächlich ein großer Bereich. Und ich glaube, da ich eine Frau bin, kommen Frauen auch, glaube ich, dann lieber vielleicht zu mir als zu männlichen Kollegen. Insofern mache ich das wirklich sehr, sehr viel. Und finde, das ist auch eine schöne OP oder je nachdem.
Ist es ein großer Eingriff?
Eigentlich ist es kein großer Eingriff. Es gibt natürlich da sehr große Variationen, sage ich mal. Und es gibt auch ganz verschiedene Gründe, warum die Frauen kommen. Und gerade das meiste ist eben diese inneren Schamlippen, die eben bei einigen auch wirklich einfach genetisch bedingt oder von Natur aus vielleicht länger oder asymmetrisch sind. Und das kann man sehr gut behandeln. Und es ist eigentlich keine große, schlimme OP. Es ist halt einfach ein sehr sensibler Bereich. Und dadurch ist es zum einen hinterher etwas schmerzhaft, ein bisschen unangenehm. Und es ist natürlich immer noch so ein bisschen schamhaft vielleicht. Also es wird, glaube ich, immer mehr, weil es auch immer mehr in der Presse oder in der Öffentlichkeit oder in Social Media vielleicht besprochen wird. Aber ja.
Ja, na super. Vielen Dank für den offenen und spannenden Austausch. Ich könnte mich noch länger mit dir unterhalten. Ich habe noch viele Fragen für Freunde natürlich. Aber vielen Dank, dass du hergekommen bist.
Ja, vielen Dank.
Die Fakten der Folge.
In den letzten Jahren gab es verschiedene Fortschritte in der plastischen Chirurgie, wie die Einführung neuer Technologien, minimalinvasive Verfahren, verbesserte Implantate und Oberflächen. Die Hauptgefahren bei den Eingriffen sind Infektionen, Blutungen, Narbenbildung und Fremdkörperreaktionen. Diese Risiken können durch eine sorgfältige präoperative Evaluierung, Auswahl eines erfahrenen Chirurgen, Einhaltung strenger aseptischer Verfahren und postoperativer Überwachung minimiert werden. Der soziale Druck auf das Aussehen kann die Nachfrage nach plastischen Operationen beeinflussen, insbesondere bei jungen Menschen, die oft dem Druck ausgesetzt sind, einem bestimmten Schönheitsideal zu entsprechen. Auch die Einstellung der Menschen gegenüber plastischer Chirurgie haben sich teilweise aufgrund der Medienberichterstattung verändert. Eine umfassende Aufklärung der Patienten über Risiken, Vorteile und realistische Erwartungen ist entscheidend, um sicherzustellen, dass sie fundierte Entscheidungen treffen und nicht übermäßig von Medien beeinflusst werden. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Wie hat es euch gefallen? Welche Themen hättet ihr gerne mal näher beleuchtet? Schreibt uns an podcast@ceramtec.de. Ich bin gespannt auf eure Gedanken. Und wie immer, denkt daran, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir besitzen und dass jeder Schritt, den wir tun, um unser Wissen darüber zu erweitern, ein Schritt in die Richtung eines besseren Lebens ist.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder: Die Gesundheitsvorsorge im Blick behalten. Ich weiß, Arztbesuche sind nicht gerade die liebste Freizeitbeschäftigung der meisten Menschen. Doch kann ein früher Arztbesuch uns manchmal viele weitere ersparen. Achtet also darauf, regelmäßige Gesundheitsuntersuchungen und Vorsorgeuntersuchungen durchführen zu lassen, um potenzielle gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Besonders wachsam solltet ihr bei Veränderungen der Haut, anhaltenden Schmerzen, ungewöhnlichem Gewichtsverlust, Veränderungen im Stuhlgang oder Harn, anhaltenden Husten oder Atembeschwerden und neurologischen Veränderungen sein. Also mein Random Reminder in dieser Woche: Die Gesundheitsvorsorge im Blick behalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtec.de.